Welcher Widerstand gegen welche Verhältnisse?
Die erschreckende Zunahme offen rassistischer Gewalt und Angriffe gegen Flüchtlinge führt zur verbreiteten Einschätzung, dass antirassistischer Widerstand auf die Faschoszene zu konzentrieren sei. Die autonome Lupusgruppe aus Frankfurt am Main, die sich seit Jahren in Auseinandersetzung der außerparlamentarischen Linken öffentlich einmischt, sieht dies anders.
Solange autonome antifaschistische Praxis vor allem darin besteht, den braunen Rassismus von der Straße zu verdrängen, solange sich hauptsächlich unsere Militanz gegen den braunen Exzess richtet und sich darin nicht nur kräftemäßig erschöpft, solange wir gegen den institutionellen, multikulturellen Rassismus keine Praxis entwickeln, wird unser antirassistischer Widerstand Teil der Normalisierung bleiben.
Als erste Veranstaltung in der Reihe gegen Rassismus, Antisemitismus, Neofaschismus ist am Dienstag, am 23. März 1993, auf die halbe Neune im Zürcher Puppentheater am Stadelhofenplatz folgendes. Die autonome Lupusgruppe aus Frankfurt am Main diskutiert mit Vertreterinnen und Vertretern von Zürcher Antirassismusgruppen wie dem Netz, dem Asylkomitee, dem Komitee Stopp Rassismus und dem antirassistischen Kaffee und mit dem hoffentlich zahlreich erscheinenden Publikum über ihre Thesen zu Rassismus, über Zusammenhänge zwischen dem offenen braunen Rassismus und dem institutionellen multikulturellen Rassismus. Radio Lora überträgt die Veranstaltung direkt aus dem Zürcher Puppentheater am Dienstag, am 23. März ab der Nacht. Organisiert wird die Veranstaltung von der Buchhandlung Pinkus und der Studiebibliothek zur Geschichte der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung.
Radio Lora 104.5 has more power than ever. Lora will follow you anywhere.
So, alle zusammen. Und da sind wir jetzt live aus dem Puppentheater am Stadelhofenplatz. Die Veranstaltung hat noch nicht angefangen, sind doch aber jetzt, glaube ich, die Leute langsam an ihren Plätzen und auch vorne beim Podium oder bei den Tischli, die vorne stehen, sind eigentlich auch alle inzwischen bereit, Diskussionsleiterin vom Pinkus, zwei Leute von der Gruppe Lupus aus Frankfurt, die ja mit ihrem neuen Buch «Geschichte, Rassismus und das Pod» versucht haben, die Diskussion weiterzutreiben zum Thema Rassismus. Und die Diskussionsleiterin hat gerade jetzt die Veranstaltung angefangen. Wir schalten direkt zu ihr.
Gegen Rassismus, Antisemitismus und Neofaschismus, die organisiert wird von den Buchhandlungen Atropa, Comedia und Pinkus in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppierungen und Institutionen. Der heutige Abend wird übrigens live übertragen von Radio Lora auf 104,5 MHz. Welcher Widerstand gegen welche Verhältnisse? Die gegenwärtige Entwicklung, das heißt die erschreckende Zunahme offen rassistischer Überfälle und die permanent sich verschärfende Gesetzgebung und Praxis gegenüber Flüchtlingen in ganz Europa, bietet Anlass zur Verzweiflung. Verzweiflung deshalb, weil mit der Ausbreitung des rassistischen Konsenses nicht etwa der Widerstand dagegen zugenommen hätte. Im Gegenteil, antirassistischer Widerstand zerbröckelt. Die Diskussion um Widerstand hat sich verlagert in eine Diskussion, in der auch in einer Linken im Namen des Tabubruchs um Akzeptanz für rassistische Positionen geworben wird. Jüngstes Beispiel dafür ist die Debatte in der WOZ. Unserer Meinung nach hängt dieses Abbröckeln des Widerstands auch mit der mangelnden Diskussion über die herrschenden Verhältnisse, der mangelnden Diskussion um Ursachen und Analysen von Rassismus zusammen. Dass den gravierenden Umständen mit einer Praxis begegnet werden muss, scheint jenen, die sich noch nicht nach rechts verabschiedet haben, mehr oder weniger klar. Die vertieftere theoretische Auseinandersetzung hingegen stellt für viele bloß als Hindernis dar. Wir denken, dass sich beides nicht trennen lässt und auch nicht trennen darf. Für den heutigen Abend haben wir verschiedene Vertreterinnen und Vertreter aus antirassistischen Gruppen eingeladen. Unser Anliegen dabei war, die Ansätze der autonomen Lupusgruppe aus Frankfurt am Main, die ich ja sicher nicht näher vorzustellen brauche, auch hier breiter vorzustellen und sie mit den Erfahrungen und Vorstellungen hiesiger Gruppen und Einschätzungen aus dem Publikum zu konfrontieren. Zuerst werden wir einen ehemaligen Vertreter vom ehemaligen Netz hören, anschließend einen Vertreter vom Asylkomitee, danach eine Vertreterin des antirassistischen Nottelefons und danach einen Vertreter vom antirassistischen Café. Nach diesen kurzen Vorstellungen werden wir dann ein längeres Referat hören von der ominösen Lupusgruppe. Und danach gibt es eine Pause. Danach gibt es eine Pause und hinten im Foyer gibt es auch eine Bar in der Pause.
Ich freue mich, in einem Puppentheater etwas zu euch sagen zu können. Die eigene Bedeutung zeigt sich dann gleich in der richtigen Dimension. 1990 ist im Zitgocker Verlag, glaube ich, ein Besuch eines Zürcher Schriftstellers erschienen. Das hat geheißen vom Verstecken eines Gastes. Das Buch kann empfohlen werden. Es schildert, was passiert, wenn ein echter Ausländer in die aufstrebende Küppelszene eindringt. Plötzlich fällt es den Leuten wie Schuppen von den Augen. Sie sehen, wie mies, wie verlogen, wie verspießert alle anderen in der Wege, in der sie leben, doch eigentlich sind, und beschließen, jeder allein und jede für sich im gleichen Moment so weiterzumachen wie bisher. Wie kann der stumme Ausländer V im Buch des Zürcher Schriftstellers in dessen Wege, wie kam er, wenn auch nur aus Nichthandelnder, aus leerer Größe, als Opferrolleninhaber, schließlich in dessen Buch? Aufgebrochen war der Flüchtling 1988 schließlich noch als Handelnder. Er machte den weiten Weg von Kurdistan her in dieses Land und fand sich erstmal in einem Sammellager des Bundes wieder, in Klosters. Dort organisierte er zusammen mit den anderen Flüchtlingen, die dort interniert waren, den Kampf gegen das damals brandneue Verfahren 88, womit ein weiterer Aushöhlungsschritt des Asylrechts bezeichnet worden war damals, den Kampf gegen Ausschaffungen und den Kampf gegen die Lager, die Unterbringung in den Lagern. Ihr Kampf in Klosters wurde totgeschwiegen, von der lokalen Presse verdreht und eine wiederum kleinere Gruppe von ihnen, leider waren auch keine Frauen dabei, machte sich dann auf den Weg nach Zürich. Dort besetzten sie mit uns zusammen Leuten, die mit oder ohne Schweizer Pass in dieser Stadt wohnen, im Anfang April, glaube ich, das Theater am Neumarkt und erklärten es zum Refugium, zu einem Schutz- und Propagandazentrum für kämpfende Flüchtlinge und kämpfende Leute von hier. Ich mache gleich weiter. Nach dessen Räumung zügelten sie in die Zentrale der Gewerkschaft Bau und Holz. Heute heißt sie Bau und Industrie, ist etwas größer. Es war dies einer der energiegeladensten und am wenigsten zu kurz greifenden Anläufe hiesiger Linker und autonomer Menschen, tatsächlich und nicht nur behaupteterweise gemeinsam zu kämpfen. Plötzlich wurde es möglich, dass Leute über Sprachgrenzen und verschiedene Geschichten hinweg über die zu unternehmenden Schritte diskutierten, sich verständigten, sich Zeit nahmen zu diskutieren, bis ein Konsens erreicht war, dass das Refugium als öffentliches Schutz- und Propagandazentrum nicht sehr lange zu halten sein würde, war allen Beteiligten klar. Was dann? Würden jene, die hier leben und über Infrastruktur verfügen, die ihnen erlaubt, aus der Schusslinie des Staates wegzutreten, einfach verschwinden? Oder was sonst? Von zahlreichen Kampagnen her waren wir es uns so gewöhnt. Eine Weile kämpfen, dabei müde werden, sich dann abmelden, um endlich wieder tun zu können, worauf Mensch eben Lust hat. Und bei einer neu angeleierten Kampagne zu einem ganz anderen Thema, das dann gerade angesagt war, sich wieder zurückzumelden. Hier waren nun aber Leute dabei, die ganz offensichtlich so nicht funktionieren konnten. Den Zynismus, nun so zu tun, als ginge uns das alles nichts an, brachten nur wenige auf. Die anderen wurden ins kalte Wasser gestürzt oder stürzten sich selber ins kalte Wasser und sahen dort erstmal das Lustprinzip davonschwimmen. Dafür kamen sie durch die Arbeit am Aufbau des Netzes einer Haltung sehr nahe, die zu entdecken keinem Linken und keiner Linken schaden kann. Verantwortlich sein, Kontinuität, den langen Atem anstreben, nicht so viel herumklatschen, aufmerksamer werden für eigene Bedürfnisse und die der, mit denen wir zusammengehen, eigene blinde Flecke und Rassismen auf eine Weise angehen, die auf deren Überwindung, statt wie bei dem Zürcher Schriftsteller auf deren Betonierung gerichtet ist, mutiger sein, auch in der Erkenntnis und der Durchbrechung der eigenen Ghetto-Mauern. Waren nicht unsere eigenen Zusammenhänge bisher und sind es inzwischen wieder mehr, weißer als jeder Sportverein, um eine Formulierung der Lupusleute zu brauchen. Das Netz ist schon ein Jahr später vorläufig gescheitert, weil wir von Mystifikation ausgingen, wie ich denke. Etwas, was die politischen Zusammenhänge, in denen wir stehen, für sich noch nicht als Notwendigkeit erkannt haben, kann nicht durch einen voluntaristischen Akt erzwungen werden. Die Leute bröckelten weg, redeten wieder von der doch eigentlich unpolitischen Sozialarbeit, die da letztlich staatstragend unternommen werde. Die Flüchtlinge wurden weggebröckelt, immer mal wieder einer abgegriffen und aus dem Land gewischt. Neue aufzufangen hatte das Netz, das nicht wie ein Schneeball schnell dicker und ründer geworden war, die Kraft schon nicht mehr. Es hörte auf, als propagandistische Alternative aufzutreten gegen die mörderische Politik des Staates. Die Flüchtlinge entpuppten sich nicht als die revolutionären Subjekte, als die viele sie gesehen und erhofft hatten und wurden allmählich denn auch mehr und mehr, trotz aller theoretischen Distanz zu entsprechend größeren Projekten, zum Beispiel christlicher Kreise wie des Ehepaars Zubers, zu herumgeschobenen Objekten. Es war eine ganz wichtige und in vielem leider einzigartige Arbeit, die viel zu schnell gescheitert ist oder richtiger gesagt vorläufig eingestellt werden musste. Sie wird mit Sicherheit in der einen oder der anderen Form wieder aufgenommen werden. Sollen unsere Kämpfe nicht zu verantwortungslosem Aktionismus verkommen, unsere Theorien nicht zu folgenloser Kopfrockerei, dann wird das alles wieder einmal hervorgeholt. Wenn ihr dann nachhaken möchtet, stehe ich und vielleicht auch andere, die hier sind und diese Erfahrung mitgetragen haben, später in der Diskussion zur Verfügung.
Also ich, von welchem Widerstand und gegen welches Verhältnis werde ich anhand von der Geschichte von Asylkomitee ein paar Anhaltspunkte geben. Ich fange an, dass von unserem Ziel, von was wir sind ausgegangen, dass eine radikale Politik in Sache Asyl musste entwickelt werden, neben die Politik von christlichen und humanitären Kreisen gemacht haben. Und darum haben wir uns gegründet damals. Wir waren damals überzeugt, dass das musste passieren, auch in einem Rahmen von einer antiimperialistischen Bewegung. Und das würde konkrete Erfolg für die Flüchtlinge wie auch für die antiimperialistische Bewegung in der Schweiz auch erzielen. Das war die Idee, die wir hatten. Wie, das hat sich konkret ausgewirkt. Also das war so, dass wir im Gegensatz zu Hilfswerk oder humanitären Kreisen, wir haben einfach nie groß über Rekurs oder Asylantrag etwas gemacht. Wir haben uns konzentriert über die Kämpfe, die von der Flüchtling selber gestartet worden sind. Damals waren eben Lager, Hungerstreik im Lager, und wir haben diese Lager besucht und probiert, die Leute zu unterstützen. Eben, wie hat schon vorher gesagt, man hat probiert, einen Kampf mit ihnen machen, und das war der große Unterschied zwischen die humanitären Kreise, dass wir haben gesagt, wir wollen keine Politik für die Flüchtlinge machen, man will eine Politik mit ihnen zu machen. Diese Aktivität, das gipfelte also mit der Besetzung von Neumarkt Theater, man hat schon davon erzählt, und nachher ist es aber für uns schwieriger geworden, und das ist abwärts gegangen, von der Anzahl von Leuten, die haben mitgemacht, wie auch von den ausländischen, also Immigrantinnen und also wir sind kleiner geworden, politisch sind wir auch schwächer geworden. Das ist ein wenig paradox, dass nämlich je härter die Politik des Staates war gegen die Flüchtlinge, je schwächer konnten wir noch reagieren. Noch etwas vielleicht, wo kann interessant sein, also dass wir sind in dieser Aktivität in Widerspruch gekommen zu ausländischen Organisationen, zum Beispiel zu der PKK, nämlich in dem Sinn, dass wir haben die Bleiberechte verteidigt, immer. Man hat gesagt, sie können alle bleiben von uns aus. Und die PKK hat gesagt, hier hat es keine Perspektive für die Leute. Die Leute müssen eher zurück in Kurdistan den Kampf da weiterführen. Ich finde noch eine interessante Problematik, wo wir selber nie haben das nicht lösen können. Nachher, wenn wir in seiner Zeit, wo wir schon viel schwächer waren, haben die Anschläge gegen Lager angefangen. Wir haben probiert, auch da etwas entgegenzusetzen. Und das ist konkret so gewesen, dass wir haben probiert, wenn so ein Anschlag gegeben hat, eine Demo oder eine Kundgebung in einem Dorf oder eine kleine Stadt zu machen. Und wir probierten auch mit dieser Demo, dass Leute aus der Region sich organisieren, was zum Teil uns geglückt haben, ein von diesen wenigen Erfolg, die wir gehabt haben. Aber wir haben auch gemerkt, dass zum Beispiel man hatte den Anspruch, nach jedem Anschlag etwas zu machen, und wir haben gemerkt, dass wir halten das nicht aus. Also der letzte Fall war in Spreitenbach, glaube ich, wo sehr schwach, mit einer sehr schwachen Beteiligung. Jetzt werde ich ein paar Schlüsse, wo wir ziehen oder wo ich ziehe, weil unter uns ist auch nicht die große Einheit, aber ich werde ein paar Thesen aufstellen. Ich glaube, ein von diesen Hauptgründen, warum wir so gelähmt sind, ist eine mangelnde Perspektive allgemein, von die Linke. Dass wir, ich glaube, das lähmt uns alles und das können alle. Und das können wir nicht nur anhand von Asylpolitik dieses Problem lösen, kann höchstens einen Beitrag leisten. Aber der zweite Punkt, wo ich finde, da können wir etwas machen, das zeigt sich auch da in der Beteiligung heute. Also die Betroffenen sind wieder ganz wenig da. Auf dem Podium sind keine einzige da. Also das zeigt sich wieder einmal, dass trotz der Anspruch, mit ihnen etwas zu machen, ist es immer noch, man spricht eh noch über diese Leute. Leider. Ich mache diese These, dass dieser Zustand da, das denke ich, das ist eine Folge von unserem eigenen Rassismus. Und ich denke, dass das hat zwei Seiten. Ich denke, dass eine Seite, das ist, dass zum Teil die Wille nicht da ist, mit den Immigranten, Immigrantinnen etwas zusammen machen. Das hat aber einen anderen Aspekt. Ich glaube, von uns her war der Wille also schon da. Aber der Rassismus unter die Einheimische im Asylkomitee hat sich einfach so ausgedrückt, dass ohne dass wir so bewusst so wollten, dass wir aber immer bestimmt haben, was, wie, wo läuft im Asylkomitee. Und das hat sich so ausgedrückt, dass die ausländischen Kollegen, so am meisten Männer, die waren dabei, dass sie haben eigentlich nie das Asylkomitee als ihre Organisation einfach angeguckt, aber sie sind gekommen und sie waren wie ein Anhängsel von uns. Ne? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wo jeder sollte sich fragen. Und man sagt immer, der Kampf gegen Rassismus ist eigentlich nur ein Kampf gegen etwas. Ich denke, das stimmt nicht. Ich glaube, das konnte auch ein Kampf für etwas, nämlich für ein Zusammenleben mit Immigranten, Immigrantinnen. Und das wäre auch eine konkrete Utopie und eine Herausforderung von uns alle. Und eigentlich auch, es könnte ein schöner Traum sein, wie wir aber realisieren konnten. Jetzt ich werde noch ein paar kleine Punkte noch sagen. Dass aus der Erfahrung von der Faschismuskampf, also die kleine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist es so, dass wenn man reagiert gegen einen Anschlag, finde ich, das ist ein großer Nachteil, nämlich dass wir können nicht selber Initiative entwickeln. Wir haben uns jedes Mal formiert, wenn etwas passiert ist. Wenn aber zum Glück kein Anschlag gegeben hat, ist diese Struktur beinahe wieder zusammengebrochen. Darum denke ich, wir sollten parallel zu dieser Struktur einen Kampf gegen den institutionellen Rassismus. Und es gibt, die ist genauso wichtig wie ein Kampf gegen Frepo, gegen den Staat oder gegen die Medien. Das hat sich leider nicht konkretisiert. Jetzt wird der letzte Punkt. Das ist, wie den Faschismus bekämpfen. Und das ist nämlich die Stellung zu Ihrem Buch. Das möchte ich einmal mehr Erklärung haben. Das geht darum, dass ob der militante Kampf gegen Faschismus berechtigt ist, also gegen die Faschogruppe berechtigt ist oder nicht. Und ich glaube, das ist, diese Frage sollte auch ein wenig mehr Klarheit haben. Ich erachte als fatal, wenn man behauptet, diese militante Seite ist nicht angebracht. Historisch denke ich, das ist in den 30er Jahren ein Resultat also von der Niederlage der Linke und von der Sieg der Faschisten. Aber ich möchte nur, dass Sie nachher Stellung nehmen. Gut, ich komme jetzt zu den Schlussfolgerungen, also zum Schluss. Ne? Trotz der Schwierigkeiten und Niederlagen, Rückschläge, finde ich wesentlich, dass der Kampf gegen Rassismus weitergehen soll oder muss. Und das konnte sogar eine Frage von sogenannten To be or not to be, von Flüchtlingen, von der Linken und von anderen noch. Und darum hoffe ich, dass mit dieser Veranstaltung wieder ein paar Leute mehr sich für die Sache einsetzen.
Wir haben jetzt gerade jemanden gehört vom Asylkomitee, der geredet hat. Vorhin hat jemand vom ehemaligen Netz geredet, jetzt gerade jemand vom antifaschistischen Telefon als Mikrofon.
Ja, ich werde jetzt etwas erzählen über die Telefonkette gegen Rassismus. Bea hat sie das Nottelefon genannt. Es hat eigentlich schon viel mit Not zu tun, dass wir auf diese Weise überhaupt handeln. Ja, es ist nicht die Zeit der Fische mit den Zähnen, die sich ins kalte Wasser stürzen, sondern eher vielleicht die jammernden Katzen am Wegeküchentisch, die aber auch nicht viel weiter hinauskommen. Also das war irgendwie so die Situation im Winter vor einem Jahr, als es immer mehr Anschläge gab. Und ja, eben die sogenannten engagierten Leute eigentlich gar nichts taten, sondern darüber klagten, wie schlimm es ist. Und es wurde auch klar, wie weit weg eigentlich die Realität der Menschen in den Flüchtlingslagern oder Häusern von uns ist. Dass nämlich ein Anschlag passiert, der die Menschen an ihrem Leben bedroht und wir das irgendwie gar nicht richtig wahrnehmen oder die Flüchtlinge erst dann wahrnehmen, wenn Faschos einen Anschlag machen und vorher sind sie auch für uns nicht weiter existierend. Ja, und wir hatten einfach ein paar Leute genug davon und wir wollten etwas machen, auch wenn das eben nur reagieren war in dem Sinne. War es für uns doch ein Anlass, all diese Anschläge überhaupt wieder was in Bewegung zu setzen oder Versuche davon. Also wir wollten vor allem mal Kontakte mit den Betroffenen aufnehmen, um zu schauen, was denn ihre dringendsten Bedürfnisse sind, gerade auch in so einer Situation. Weil wir gemerkt haben, dass dort die Ausgrenzungspolitik voll greift, dass wir gar nicht wissen, wo sind denn die Leute, was passiert mit ihnen, was wollen sie. Dass auch die Nachbarn an den Orten, die haben überhaupt keinen Kontakt. Nach einem Anschlag geht kein Mensch vorbei. Deshalb wollten wir mal diesen Kontakt wieder aufnehmen. Ein weiteres Ziel, das wir wollten, war, die Medien, die vertreten die Anschläge immer so weit, dass sie die Betroffenen selbst als Täter innen hinstellten oder sie gar ganz verschwiegen. Deshalb wollten wir am Ort Gegeninformation unter die Leute bringen und vor allem wollten wir auch endlich gemeinsam irgendwelche Aktivitäten entwickeln. Eigentlich schon mit dem Ziel hinaus, dass es nicht dabei bleibt, ein Anschlag, dann irgendeine Demo, dann wieder fertig, obwohl es in Realität manchmal dann so lief, sondern unser Ziel war es eigentlich, Leute am Ort selber anzusprechen und irgendwie zu sagen, hey, es gibt Möglichkeiten zu handeln, wir müssen es nur tun und wollen. Jetzt ganz kurz etwas zum Namen der Telefonkette gegen Rassismus, weil es da immer ziemlich viele Verwirrungen gibt. Also es gibt einmal die Nummer, die Telefonnummer, auf die können Betroffene anrufen, da können Leute Informationen durchgeben, wenn sie wissen, dass etwas passiert ist. Oder sie könnten auch anrufen, wenn es Anzeichen gibt, dass etwas passieren könnte. Über diese Nummer wird dann rasch ein Netz von Leuten informiert oder erreicht, von Leuten, die eben etwas tun wollen. Und diese treffen sich dann und zu sehen, was